Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Le Brunch in Episode 3488. Am 20. Oktober 2024.
Also 3488 kann nicht stimmen.
3488 kann nicht stimmen?
Nee, stimmt überhaupt nicht. Wir waren erst bei 3461 am Freitag, 3462 sind wir.
Nee.
Dann guck aber mal die Le Brunches runter, dann wäre alles falsch mit zwei Monaten. Also wie wir sehen, war der Manu im Winterschlaf.
Gott. Oh Gott, ich weiß warum. Jetzt, ich habe bei uns im Tool 3484 ist die Backrooms Lost Places Folge von Micha. Und dann habe ich den nächsten Podcast nicht 3485, sondern 3458 und seitdem falsch durchgezählt.
Aber okay. Ich finde, wenn man über 1000 Folgen hat, dann darf sowas schon mal passieren. Da wird so ein Auge zugedrückt. Außerdem ist das ja eigentlich auch nur intern, weil ich glaube, das, was ihr da draußen gesehen habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dürfte korrekt gewesen sein. Also Episode, das ist, aber mir ist das wichtig, 3488 ist die Zahl für heute. In der vergangenen Woche sind Premium-Episoden erschienen. Einmal Pinball Spire mit Robert Glashüttner und Neva mit Toni von PC Games.
Yes, zwei sehr schöne Spiele, war meine Woche sozusagen. Pinball Spire ist ein kleines, kennt ihr noch das Gator Pinball vom Gameboy?
Na klar.
Ja, so ähnlich ist das. Also man pinballt sich mit so einem kleinen Ball tatsächlich mit den Flippern, Fingern so durch so einen Dungeon. Und dann hat man so Spezialfähigkeiten und kann sich zum Beispiel in den Feuerball verwandeln und muss dann so Zelda-esque-mäßig mit dem Feuerball Kerzen anzünden, um dann eine Tür zu öffnen, um in den nächsten Flipper-Tisch-Abschnitt zu kommen. Sehr süß, kleines lineares Pinball-Adventure. Sehr pixelig, sehr low budget, aber eine sehr schöne kleine Indie-Perle, wenn man ein bisschen was für Pinball und Flipper übrig hat. Und Spezialexperte Robert Glashüttner, der hat einen eigenen Newsletter, der sich nur um die Pinball-Kultur kümmert und so weiter. Ein gern gesehener Gast, ein guter Freund des Hauses. Und deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht, mit ihm darüber zu sprechen. Und Neva ist das neue Spiel von den Gris-Leuten. Oder Gris, da war ich ja in Barcelona, da habe ich euch ja erzählt vom Anspieltermin, deswegen war ich sehr heiß, das Spiel jetzt durchzuspielen und habe es dann auch in einer Session durchgespielt. Das mache ich wirklich selten. Ich habe das Spiel gestartet, ich kannte ja den ersten Chapter schon, bin da so durchgerusht, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Das ist dieses Spiel mit dem Wolfswelpen. Du erinnerst dich an, ne? Wo man im Trailer bei den Summer Games oder so schon irgendwie eine Träne verdrückt hat. Und das habe ich mit Toni von PC Games, die ich dort auch getroffen habe, jetzt durchgespielt. Und ich habe es tatsächlich an einem Stück in 4 Stunden durchgespielt. Warum und wieso wir da jetzt nicht nur positive Kritik hatten, hört ihr dann im Cast zu Neva. Es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel und geht quasi nahtlos da weiter, was mit Gris begonnen wurde von diesem Studio. Jetzt haben sie halt Kämpfe hinzugefügt und das macht für mich das Spielerlebnis tatsächlich noch ein bisschen besser. Also Neva ist jetzt raus und du hast eine Folge unterschlagen, Karma the Dark World, ein Interview von Micha.
Dann ist das aber auch Folge 3489 und damit ist auch dieses Mysterium absolut bis zuletzt durchrecherchiert und korrigiert. Wunderbar.
Wir zählen in Zukunft, glaube ich, einfach nur noch die Tausender. So.
Oh, das wäre auch schön. 1000x. Ja. 3000x sind wir dann gerade. Und irgendwann kommt das 4000. Das ist dann so wie so eine Saga.
Alle Folgen sind einfach 3000 BC. was ist After Christ?
AC.
3000 FF. So, genau. Und dann zählen wir erst wieder bei 4000, geben wir dann mal kurz Bescheid. Aber stimmt, wir nähern uns ja der 3500 demnächst.
Stimmt.
Das ist richtig.
Ja. Oh Gott.
Das sind viele Folgen, die ja hauptsächlich du natürlich gemacht hast.
Ja, ja, Micha ist ja auch
Micha.
Dabei.
Und Micha, genau. Der lässt sich heute entschuldigen, ist vielleicht nächste Woche dabei, aber wir reden erstmal über... Ich würde gern die Polaris so ein bisschen noch vorziehen. Da wart ihr beide ja. Wir haben, Micha und ich haben uns... den Spaß gemacht, und die Fragen, die ihr auch beantwortet habt,
geil.
Im Cast beantwortet. Und
kurz, warum wir lachen. Ja. Wir editieren im Google Docs gerade gleichzeitig die Nummer und jetzt stimmt gar nichts mehr.
Es war 3088, als ich einmoderiert habe. Dann hast du noch eine hinzugefügt, also ist das 3089. Jetzt waren die 90 draus. Gott, diese Zahl Nummern. Bringt uns um
den Anne, rette uns. Wie war die
genau, Polaris? Erzähl mal von erzähl der mal von Polaris, Anne.
Ja. Ich frage mich so ein bisschen, was ich groß erzählen kann. Ich war nämlich geschlagen mit 2 Stunden auf der Polaris. Also es war wirklich für mich nicht die richtige Veranstaltung. Aber warum ich natürlich da war, wir hatten einen Blühenslot tatsächlich auf der Community Stage und haben dort ein kleines Quiz veranstaltet im Sinne von Familienduell. Es wurde auch alles mitgezeichnet. Kann man das eigentlich schon irgendwo sehen?
Ich habe die Datei noch nicht bekommen. Ich hatte keine Speicherkarte dabei, sonst hätte ich es gleich mitnehmen können und hochladen. Ah. Habe ich leider vergessen gehabt. Und deswegen kommt es jetzt demnächst, sobald ich die Daten bekomme, lade ich es bei uns auf den YouTube-Kanal hoch.
Verstehe.
Als eigener Podcast, ich weiß nicht, ob das so als reiner Podcast funktioniert. Ich würde es erstmal jetzt auf YouTube reinstellen, da könnt ihr es dann ja auch hören. Und ohne den uns da zu sehen und die Fragen auf dem Bildschirm zu sehen, ist, glaube ich, schwierig. Ja.
Ist, glaube ich, komisch, ne? Ja, ich glaube auch, das ist ein visuelles Format. Man muss sich auch angucken, wie wir uns selber facepalmen und ärgern. Das ist, glaube ich, sehr wichtiger Bestandteil dieser Übung. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Es war alles ein bisschen flapsig, aber das ist ja auch okay für so eine Veranstaltung. Ich meine, es war abends 19 Uhr, die Hallen haben sich sowieso geleert. Es war auch nicht klar, ob überhaupt jemand zugucken würde. Es haben sich dann tatsächlich einige erbarmt und sich in unser Publikum gesetzt.
Grüße an Steff, unsere Moderatorin von Discord zum Beispiel, die hat noch Leute mitgebracht und tatsächlich sofort einen Hörer akquiriert, der sich danach direkt auch angemeldet hat.
Der sich jetzt direkt alle 3488 Folgen runterlädt. Ist doch klar.
Ja. Es war auf jeden Fall ein großer Spaß. Wir hatten, die Lisa war in meinem Team. Team Podcast, genau. Dann hatten wir Team VG Wort für die alteingesessenen Redakteure quasi. Und da war die Toni dabei von der PC Games.
Genau, die wir ja just bei Neva dabei hatten.
Genau, und der Eike war auch dabei.
Genau, den kennt ihr noch von 4Players, den ich jetzt auch zu IGN geholt habe als Freien, der jetzt überall als Freier schreibt, aber auch viel bei uns macht, hat gerade Starship Troopers getestet bei IGN und so. Also mit dem habe ich mich jetzt auch schon ganz gut angefreundet. Und die waren VG Wort und die waren auch super nervös einfach so, oh Gott, wir müssen hier Fragen beantworten. Und das ist ja bei Familienduell schon auch immer so ein bisschen, dass man dann halt auf dem Präsentierteller sitzt und dann fällt einem kein berühmter Spieleautor mehr ein oder so. Das ist ja, man muss ja die passenden Antworten finden. Das war schon sehr lustig. Ich will jetzt nicht spoilern, wer gewonnen hat, aber wir haben dann auch ein bisschen die Regeln gebändet, sag ich mal. Und Publikumsjoker zugelassen und so. War sehr amüsant, war sehr lustig, auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke an die Polaris, die uns da eingeladen haben tatsächlich. Also haben wir auch die Reise und Hotel und so gezahlt. Du bist ja in Hamburg, aber das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch nächste Polaris wieder dabei sein können. Dann hoffentlich auch mit dir, Michi, oder vielleicht sogar zu viert. Würde mich sehr freuen. Zur Polaris selbst, also Anne hatte ja einen Podcast gemacht über die Polaris letztes Jahr.
Genau. Großer Unterschied.
Riesiger Unterschied.
Riesenunterschied.
Also die ist enorm gewachsen. Was man dazu sagen muss, sie ist schon schwerpunktmäßig Anime, Cosplay und Influencer getrieben. Also dieses Jahr waren wahnsinnig viele bekannte Influencer da. Der uns anmoderiert hat, der Henke, meine Söhne dann so, ach ja, klar, den kenne ich und so. Also das war schon eine sehr große Influencer-Messe auch. Waren sehr viele Leute da, von Lara bis eben, was weiß ich, Gronkh und Co., die sehr viele unterschiedliche Shows gemacht haben. Die Rocket Beans haben natürlich auch viel Programm gemacht. Und das war abseits davon dann eben sehr viel Cosplay. Also wirklich gefühlt jede fünfte Person, der du begegnest auf der Messe, hat Cosplay an. Mhm. Gab natürlich auch einen großen Cosplay-Wettbewerb. Ganz viele ausgefallene Kostüme. Sehr Japan-lastig, aber auch viele Videospielcharaktere. Also ich habe lang nicht alle Cosplays erkannt. Da waren ganz viele Figuren dabei, wo ich dachte, okay, keine Ahnung, aus welchem Anime, aus welchem Film die jetzt sind. Und dann gibt's eben noch Artist-Corner. Also ganz viele IllustratorInnen sind da. Man kann ganz viel Sachen kaufen mit Japan-Bezug und so weiter. Es gab auch japanische Food-Trucks. Da habe ich dann diese berühmten Bällchen gegessen, die diesen Oktopus-Stückchen drin haben.
Ach, ja, ja.
Boah, voll lecker. Also sowas gab es dann ganz viel. Dann eine riesige Retro-Ecke, das hätte dir gefallen, Michi. Also ein komplettes Stockwerk oben, wo einfach ganz viel Flohmarkt sozusagen war. Also Händler, die dann alte Sachen verkauft haben, kannst du original SNES kaufen und natürlich ganz viele Module und irgendwie japanische Figürchen und so. Also Riesenecke da. Und ein bisschen gewachsen ist der Games-Bereich im Vergleich zu letztem Jahr, Anne. Da war ja fast gar nichts da. Dieses Jahr war ein bisschen was da. Also Capcom war da. Man konnte Monster Hunter Wilds spielen. Das war wahrscheinlich so das Highlight in der Games-Ecke. Dann war Nintendo da mit einem großen Stinkefinger Richtung Gamescom. So, auf der Polaris sind wir. Hatten dort natürlich ihre aktuellen Titel dabei. Zelda
und das Mario Party Jamboree.
Genau. Ja. Was komischerweise nicht da war, war das neue Mario und Luigi. Das war jetzt noch nicht spielbar. Jamboree war jetzt ja quasi vor Release jetzt schon da. Das kam jetzt ja erst diese Woche. Und das war es aber eigentlich auch schon. Dann gab es noch einen Mini-Stand, da konnte man Street Fighter spielen, irgendwie, aber ohne große Präsenz. Und dann war ein Stand, da stand halt eine Statue von irgendeinem Roboter aus Star Wars und dann war halt Ubisoft mit zwei PCs. Und da konnte man dort Star Wars Galaxy spielen. Das war's. Also allein für die Spiele hinzugehen, lohnt sich's nicht. Da das ja von den Supercrowd-Leuten organisiert ist, die ganze Messe, war auch Valentina natürlich mit der Indie-Arena minimal vertreten. Also ich hatte tatsächlich eher erwartet, weil das von der Supercrowd ist, dass die Indie-Arena fast in Originalgröße da ist. Also habe ich mir gewünscht, nicht erwartet. Ja. Das wäre auch sicherlich cool, aber das ist, kann man den Leuten natürlich jetzt auch nicht zumuten. Also Valentina hat ja so schon genug zu tun. Die ist organisiert die Indie-Arena bei der Gamescom und so. Da war ein kleiner Stand, da waren jetzt so, ich sag mal, 8, 9 Indies da, die dann jeweils eine so eine Arcade hatten. Also eine relativ kleine Indie-Arena, aber auch das lässt sich sicherlich noch ausweiten und wachsen. Aber wenn man jetzt nicht in Hamburg ist und eher sich nur für Spiele interessiert, würde ich sagen, lohnt es sich jetzt nicht deswegen zur Polaris zu fahren, weil es jetzt nicht wie bei der Gamescom, dass man irgendwas Exklusives oder Neues sieht. Aber ich bin gespannt, wie es wächst. Und meine Vermutung ist, dass die Polaris das schaffen muss oder wird, die asiatischen Spielehersteller, also Genshin Impact und solche Geschichten da zu platzieren, weil für die ist das natürlich die ideale Zielgruppe.
Voll. Ja. Also mir, wie gesagt, war es zu groß und im Endeffekt dann auch zu voll. Ich mochte das letztes Jahr, dass es wirklich so eine kleine, niedliche Messe noch war und auch irgendwie auf zwei kleine Hallen, also relativ kleine Hallen verteilt. Das fand ich total sympathisch. Und war auch vom Menschenauflauf her für mich stemmbar, sag ich mal. Und alles, was dann größer wird, ist für mich irgendwie schwierig geworden.
Aber so persönlich halt jetzt nicht.
Ja, genau. Also es hat nichts irgendwie mit der Messe an sich zu tun. Ich mag es eigentlich total gerne, mir so Sachen anzugucken, die dort verkauft werden, halt von Künstlerinnen und Künstlern.
Und die haben auch viel Sachen Platz gelassen, zeigen. Also ist auch nicht eng gestellt. Das ist schon wirklich ein weitläufiges Gebiet, da hat man gut Platz, man kann den Leuten auch ausweichen. Also es war angenehm, durch die Messe zu gehen auch.
Ja. Ich mag das eigentlich total und so Flohmarkt-Flair und sowas. Ich habe mir ja letztes Jahr schön meine erste und einzige Pokémon-Karte auf der Polaris gekauft.
Warum welche?
Schlurp, weil Schlurp so ein geiler Name ist. Schlurp.
Schlurp.
Ja,
also Shopping-Gelüste kann man dort auf jeden Fall befriedigen.
Voll.
Bei Polaris, ja.
Aber es ist für mich einfach, es war too much, sagen wir so. Es war für mich zu viel. Momentan meide ich viele Menschen und deswegen ist es ein bisschen schwierig gewesen.
Das mit Messen schwierig. Dann ist das auch echt nicht dein Monat, weil mir fällt auf, und das ist mir so noch nie aufgefallen, dass die ja alle rundherum gepackt ist. Also die Gamescom ist ja nicht viel, hängt nicht viel hinter dem Summer of Games irgendwie groß hinterher. Gut, das ist eine rein digitale Messe, aber dann die Spiel, die Polaris.
Inzwischen kann man ja in L.A. auch wieder Sachen angucken. Also IGN Live war letztes Jahr jetzt diesmal da und auch Jeff Keighley hat jetzt nach der Show irgendwie Sachen aufgebaut und Stände gehabt. Also es wächst wieder ein bisschen tatsächlich.
Vielleicht wird das dann auch wieder eine physikalische Messe, ein größeres Event direkt vor Ort. Aber mir war das früher halt nicht so bewusst, dadurch, dass ich jetzt auch mal auf die Spiel gegangen bin. Und jetzt nächste Woche ist, oder dieses Wochenende ist die ADAC Simracing Messe für mich in Dortmund, dann eine Trading Card Messe in Stuttgart. Das ist alles echt immer so rund um,
krass,
jetzt sage ich selber schon, Halloween. Aber das war mir so nicht bewusst, dass das quasi durchläuft und ja dann bis nächstes Jahr so im Februar geht, wo dann wieder CES und Mobile World Congress sind. Und dann kommt erst wieder so eine kleine Pause und die geht aber auch nur 3-4 Monate, dann geht's schon wieder mit dem Summer of Games los.
Ja.
Also das ist echt verrückt, was es an Events inzwischen zu beachten gibt, ne? Und zwischendrin die ganzen Showcases.
Genau. Also Fazit, Polaris ist wirklich cool, ist toll gewachsen und ich finde, also dickes Lob an die Illustratoren und Illustratorinnen, die Polaris designen, das ist so schick. Also super modern, du hast eine tolle Wegführung, du hast so Themenwelten, die dann so aufgemacht werden, du findest dich zurecht. Also ich finde es wirklich beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Und nicht nur für Hamburg eine Bereicherung. Also gerade was jetzt diese Nische angeht, klar, Cosplay und japanische Spiele kriegst du auch auf der Gamescom zu sehen, aber es ist schon nochmal ein eigener Flair auf der Polaris. Ganz viele Foto-Ops sind dort auch aufgebaut. Also du hast überall so Container stehen, wo du dann mit deinem Cosplay reingehen kannst. Und ein Container ist dann halt eher so ein bisschen wie so ein Wald geschmückt, der andere ist dann so Science-Fiction mit Neonlichtern. Oder du hast dann halt die Cyberpunk-Cosplayer, die dann vor den Containern, die so ein bisschen rostig sind, stehen. Und ganz coole Stimmung auf jeden Fall. Gefällt mir. Gehe ich gerne wieder.
Ja. Bei richtig guter Stimmung können wir ja rüber wechseln zu den Games. Denn gute Stimmung mache ich auch noch. Anne kennt, glaube ich, noch nicht meine Mutter Monika. Da mache ich heute einmal
ich Kaffee. Nein, Mutter Monika. Okay. Oh mein Gott.
Und wir wundern uns, warum die Patreon-Zahlen runtergehen.
Gar nicht. Die spielen alle Throne und Liberty, so wie ich. Das habe ich nämlich angefangen. Ein MMO aus Südkorea von NCSoft. Stellt euch vor, World of Warcraft mit richtig schöner Grafik und so einem cozy Wohlfühl Charme und richtig geiler Optik. Also das Spiel sah für mich direkt aus, als wäre es in der Unreal Engine 5 gewesen. Während des Livestreams habe ich gesagt, das muss UE 5 sein, das sieht ja krass aus. Erstmal habe ich gar nicht gesehen, dass es überhaupt Unreal Engine war. Dann habe ich fälschlicherweise angenommen, es sei Unreal Engine 5, nur um dann etwas später gesagt zu bekommen, dass es tatsächlich Unreal Engine 4 ist und es aber viel, viel besser aussieht als das. Ja. Es ist so ein hübsches Spiel geworden, finde ich deutlich schöner als Genshin Impact oder auch als Lost Ark, was ja so im Diablo-Stil von oben nach unten war. So hat auch Throne and Liberty mal angefangen, so isometrisch. Und dann haben die Entwickler aber gesagt, nee, wir wollen doch mehr Immersion, wir wollen Schulterkamera. Mhm. Und im Endeffekt ist es zwar erwartbar, was passiert, aber mich hat das Spiel durch und durch permanent am Stück überrascht, wie toll es gemacht ist. Also die Musik holt mich absolut ab. Das ist ein ganz epischer Soundtrack, so ein Mix aus Herr der Ringe und ja, auch Herr der Ringe und ich will World of Warcraft sagen, aber das habe ich so oft gesagt. Aber es ist so, es ist dieses epische Pom-Pom plus halt diese getragenen Klänge von einem Herr der Ringe, den klassischen Trilogien. Vielleicht auch noch Game of Thrones, das würde ich auch noch mit reinnehmen. Eine ernste Stimmung gepaart halt mit sehr, sehr süßem Art-Design. Also es ist alles sehr unique, würde ich schon sagen, dass es sehr einzigartig ist. Ich habe immer so einen Palworld-Vergleich halt gemacht, weil das ja auch, das hat zwar mehr Survival-Kram, aber da hatte man das ja zuletzt. Und es gibt hier auch Pokémon-eske kleine süße Wesen zum Einsammeln. Das sind die Amitoys, heißen die hier. Und eins kriegt man am Anfang geschenkt und das ist so ein kleines helfendes Amitoy, der dient so ein bisschen wie ein Tutorial. Und der hat es geschafft, innerhalb von 2 Stunden, Helpy oder so hieß der, glaube ich. Ist der mir so ans Herz gewachsen, dass ich den so süß fand. Und dann wird man aber gezwungen, ihn abzugeben. Das heißt, es gibt so eine Farewell-Sequenz, wo man den Helpy dann an so eine Bucht bringt und dann sagt, ja, er sagt dann, ja, ich muss zurück, ich muss anderen Abenteurern auch noch helfen. Und du denkst dir nur so, nee, ich dachte echt, ich behalte dich und du bleibst halt in meiner Sammlung. Und dann umarmen die sich und es wird so total emotional und dramatisch eingefangen mit so einem Kamerafahrt um die beiden, also um deine Spielcharakter und Helpy da drumrum. Und dann düst er halt ab und geht halt zu anderen. Und ich dachte echt so, jetzt bin ich echt ein bisschen traurig, dass der weg ist. Es war so schön mit dem. Und seitdem sammle ich jeden von diesen Ami-Toys, weil die sind alle zuckersüß, richtig toll gemacht. Das ist so das Niveau, wo selbst ich mir ein Plushie, glaube ich, zu kaufen würde, weil ich gerade so verknallt bin in das Design von dem Spiel. Und ansonsten ist es extrem beeindruckend auch, wie kompetent es technisch umgesetzt ist. Ich habe am PC gespielt. Das Spiel ist Free-to-Play an sich, existiert auch auf der Xbox aktuell und auf der PlayStation 5. Da braucht ihr die Online-Services, um es runterladen zu können. Am PC geht es halt komplett Free-to-Play. Und die schaffen es, 2000 Spielende in einem Server-Cluster, auf dem du bist, dann auch darzustellen. Das heißt, das ist unfassbar, wie belebt das aussieht. Das sieht so belebt aus, wie ich es zuletzt gesehen habe, halt bei World of Warcraft, als es noch das Raiding von NPCs und Städten und so gab. Das war, glaube ich, in den ersten ein, zwei Jahren gab es das eine Zeit lang, dass so richtige Massenaufkommen von Spielern dann waren und die dann halt PvP gemacht haben. Das wurde dann später in diese anderen Zonen quasi so weg outgesourced. Und hier ist das, gehört das zum Standard. Die Welt wechselt jede Stunde, jede halbe Stunde gibt es World Events, an denen du halt teilnehmen kannst, die auch wirklich was verändern, wo dann so Sternenschauer kommt oder ein Regenschauer und das hat dann auch wieder Einflüsse, ob du halt nass bist oder nicht nass bist, so ein bisschen Breath of the Wild mäßig. So viele innovative, coole Ideen, dass ich richtig bombardiert bin und jetzt sagen muss, ich bin jetzt schon über 13 Stunden drin, ich will unbedingt weiterspielen, finde das extrem motivierend und es ist ein wahnsinnig tolles Spiel und es kostet erstmal überhaupt nichts und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie Geld ausgeben müsste, es ist halt alles für Cosmetics. Ne?
Ja, genau,
du kannst auch schneller leveln, aber sehe ich ja überhaupt keinen Grund zu, weil die Quests so super geschrieben sind. Ich finde hier, also die erste Kampagne dreht sich zum Beispiel darum, dass so ein vergangener Held, da gehst du dann in die Vergangenheit, um nachzufühlen oder nachzuempfinden, was da passiert ist und dadurch, dass du dann so hautnah dran bist, merkst du das, wie das so ein Junge sich geopfert hat und andere Kinder gerettet hat, weil er sich gegen eine Wolfsinvasion so gestellt hat. Und er ist dann den Heldentod gestorben dabei. Und du siehst dann später seine Statue und denkst dann halt echt, ach ja, krass, ja, ergibt halt Sinn. Mhm. Also wie das Worldbuilding dort gemacht wird, ist irre gut. Hätte ich so nicht erwartet, hat mich also, dadurch, dass ich überhaupt keine Erwartungen hatte, muss ich auch dazu sagen, viel, viel mehr mitgenommen als das ebenfalls schon sehr gute Lost Ark, das ich auch genossen habe, aber das ich aufgehört habe zu spielen.
Wie ist denn das Kampfsystem? Ist es eher so, ich klicke was und dann passiert es wie bei World of Warcraft? Ist es aktiver?
Mhm. Es ist ein Mix. Es ist schon so wie World of Warcraft, aber du hast mehr direkte Attacken. Also es sieht mehr wie ein Beat'em-up aus, wenn du es dann ausführst. Aber an sich ist es exakt so wie in World of Warcraft, dass du einen Gegner anvisierst und du dann 1, 2, 3, 4 drückst, um halt die Spezialattacken auszuführen. Ja. Was cool ist, du hast zwei Waffen und du kannst auch immer hin und her wechseln, wie du damit willst, skillst aber, während du sie benutzt und du dann halt besser damit wirst, sie damit hoch. Das heißt, wenn du nach 20 Stunden auf einmal die andere Starterwaffe nehmen würdest, dann würdest du auf einmal extrem viel wenig Schaden machen. Aber du hast immer zwei Waffen dabei. Ich habe zum Beispiel Armbrust und einen Zweihänder. Und die Armbrust benutze ich ehrlich gesagt kaum. Aber du kannst halt auch einen Heiler machen, der gleichzeitig halt ein Paladin, Schwert und Schild dabei hat. Alles an dem Spiel wirkt für mich extrem ausgereift. Also ich würde es jedem da draußen empfehlen, der mal wieder Bock auf modernes MMO hat, mit einem durchaus, also so vom Stil Game of Thrones finde ich jetzt nicht so weit entfernt. Klar, es hat so ein bisschen Anime, Südkorea-Kram ist schon dabei. Es ist auch ein bisschen babyig, ne? Die sehen alle extrem hübsch aus und aber auch die Männer.
Babyig, sagt man
da. Ja, babyig.
Babyig.
Ich hab mir das gerade ausgedacht.
Ja, aber es ist eine gute Beschreibung, ja.
Aber die Männer auch, alle ripped und oberkörperfrei. So wie wir bei uns im Cut.
Ja.
Ja, Anne nur so, ja, ich hab dich gesehen. Ja, denk mal schön weiter. Egal, kommen wir schnell zum nächsten Thema, würde ich sagen. Oder kann man, die Frage wäre noch, kann man es gut alleine spielen? Es klang jetzt so, dass man nicht unbedingt so
in Bilden gleich. Die Kampagne ist solo-mäßig gut machbar. Es sind gerade die Events und die großen Gegner, die sind halt auf Gildenkämpfe ausgelegt. Ich habe das Glück dadurch, dass ich ja die Community habe. Also wer von der Inside Moin Community auch noch gerne mitmachen will, wir können das gerne verschmelzen. Kommt gerne dazu. Wir suchen noch Leute, aber wir haben schon 3, 4 und zu viert lässt es sich natürlich wieder wunderbar spielen. Und und es gibt halt die ganz großen Sachen, dass man halt so 200er, als 200er Armee da durch die Lande zieht und Festungen einnimmt.
Ja, das krass, ist schon MMOs alles sehr, sehr geil. Echt zurück, gell? Also WoW hat so einen zweiten Frühling jetzt mit diesem letzten Chapter aufgemacht, hat so viele Spieler wie noch nie und Spielerinnen wie noch nie zuvor. Aus Asien kommen gerade ganz viele interessante neue MMOs. Also tut sich wieder was, ja. Ich hätte ja gern, also mich macht das Thema so High Fantasy irgendwie halt null an. Ich hätte gern mal wieder so ein Science-Fiction-MMO. Das war ja schon mal da, aber oder so Superhelden gab es auch schon mal. Also ich hätte gern ein anderes Thema im MMO als immer dieser Fantasy-Kram, der langweilt mich ehrlich.
Kann ich schon nachfühlen und gleichzeitig finde ich, das hier setzt es origineller um als halt die meisten anderen. Aber es ist und bleibt High Fantasy.
Du rennst
halt rum mit Zaubersprüchen.
Weißt du?
Ja. Das stimmt schon. Cyberpunk habe ich übrigens auch wieder angefangen, aber das ist vielleicht für später was. So, du hast mal wieder das gute Kingdoms Two Crowns weitergespielt.
Ja, das neue DLC, Call of Olympus. Da war ich ja in Stockholm und habe mir das schon mal angeschaut und war wieder total verliebt. Raw Fury habe ich ja das House of Fury besucht und da haben die mir das auch gezeigt. Ich wollte gar nicht mehr weg von der Station. Ich habe dann auch ein Plushie, weil du es gerade erwähnt hast. Ich habe jetzt so ein Greed-Plushie. Diese Feinde steht hier neben mir. Die sind ja nicht süß, aber Kingdom hat so einen Stein bei mir im Brett. Ich liebe diese Serie. Ertappt mich immer wieder dabei, dass ich das auf dem iPad dann wieder raushole, wenn ich am Flughafen sitze oder so. Und Kingdom Two Crowns, Call of Olympus, ist jetzt wahrscheinlich der letzte große DLC zu Kingdom Two Crowns, würde ich vermuten. Haben sie jetzt noch nicht final bestätigt, aber das ist jetzt auch gleichzeitig gekommen mit einem Update 2.0 für Kingdom Two Crowns, was jetzt so ganz viele Quality of Life Verbesserungen reinbringt. Also wenn ihr die Serie nicht kennt, man reitet von links nach rechts mit einem König oder einer Königin auf einem Pferd und hat keine aktive Fähigkeit gehabt bisher. Das hat sich jetzt geändert in dem neuen DLC, sondern man wirft einfach nur seinen Untergebenen Münzen hin und sagt denen hier, nimmt die Münze und baut für mich. Und wenn du natürlich dann dort zwei Münzen baust an einer vorgesehenen Wand oder an einem Baum, dann wird der gefällt oder die bauen dort die Wand oder die bauen dort Schwerter und so weiter. Also man kann schon aktiv entscheiden, aber man kämpft nicht aktiv.
Also es ist Tower Defense im Endeffekt.
Im Endeffekt Tower Defense mit ganz viel Exploration und Geheimnissen freischalten und so.
Die Geheimnisse machen es für mich. Das Spiel ist so detailverliebt. Das ist hat schon so Dark Souls-eske Rätsel, die versteckt sind. Und ich glaube, ich hatte ja mal erzählt, dieses tolle Weihnachtsrätsel. Genau vor einem Jahr, als ich das gespielt habe und da diesen Weihnachtsbaum freigeschaltet hatte.
Genau. Und Call of Olympus, die hatten ja schon einige DLCs, die so in verschiedene Themenwelten geht. Es gab so ein asiatisches mit Samurais und so. Und Call of Olympus nimmt jetzt relativ frei die griechische Mythologie als Thema. Call of Olympus hört man ja vom Namen schon.
Bei dem Namen, nee.
Man hat dann auch so Reittiere, wie halt zum Beispiel so ein Pegasus, einen Beflügelten oder irgendwelche mystischen Kreaturen, die drei Schlangenköpfe haben und solche Geschichten. Also sowas kann man freischalten. Quality of Life Features sind richtig gut geworden. Also auch wenn ihr diesen DLC nicht kauft, habt ihr darauf jetzt Zugriff, wenn ihr das Originalspiel habt. Endlich haben sie es jetzt eingebaut, dass wenn man zum Beispiel nur von der rechten Seite attackiert wird, dass die Bogenschützen nicht links stehen bleiben, wo nichts los ist, sondern dir dann auch zu Hilfe eilen auf der rechten Seite. Solche Geschichten. Oder dass, wenn du dein Reich immer größer wirst, hatte man eine Zeit lang auch beim Grundspiel das Problem, dass die Kämpfer einfach in ihren Türmen in der Mitte des Königreichs geblieben sind, aber der Krieg tobt halt an den Fronten. So, und auch das haben sie jetzt geändert, dass die jetzt automatisch kapieren, immer am wichtigsten Turm zu sitzen und solche.
Hat sich ja die komplette Balance verschoben, das finde ich ja sehr spannend.
Im positiven Sinne, weil das war natürlich echt frustrierend. Solche Sachen sind jetzt dazugekommen. Call of Olympus hat jetzt keine Bogenschützen mehr, sondern natürlich Schleuderer, also so, wie heißt das?
Schleuderkämpfer.
Ja, wie heißt das?
Slingshot,
ja. Ich überlege gerade.
Schleuder.
Heißt einfach Schleuder. Das
ist eine Schleuder, ja.
Genau. Die Feinde sind immer noch die Gier auf Deutsch, die Greeds. Also hat sich insofern nicht viel geändert. Aber es hat mechanisch jetzt deutliche Verbesserungen bekommen, was auch der 80s DLC hatten. Also sie haben sich daran ein bisschen orientiert. Du kannst jetzt zwischen den Inseln, die du dann wählst, auch frei wählen. Du musst da nicht mehr linear vorgehen. Es sind zig neue Geheimnisse dabei und du kannst jetzt eben die Gunst der Götter bekommen. So ein bisschen wie bei Hades kannst du dann halt freischalten, dass du Thors Hammer hast. So, oder Medusa-artige Fähigkeit, damit du die Feinde quasi versteinern kannst. Also du hast jetzt auch eine aktive Fähigkeit, wenn du die gewisse Dinge im Spiel machst, kriegst du diese Spezialfähigkeit hinzu. Die Reittiere haben auch wieder Spezialfähigkeiten. Der Pegasus saust durch die Lüfte, kommst wahnsinnig schnell voran. Ich hatte dann auch so ein Höllentier freigeschaltet, was dann so die Gegner in Brand setzt. Also ist ein bisschen aktiver geworden, was du als König und Königin machen kannst. Und ich habe es jetzt komplett durchgespielt tatsächlich, hat mich so motiviert. Also du kannst dann wirklich bis zum Olymp vorgehen und dort einen Endkampf machen, der auch sich nochmal anders spielt. Auch der Weg dahin kann ein bisschen unterschiedlich sein. Du kannst ganz viele Boote bauen und kannst dann mit so einer richtigen Armada an Booten irgendwie losziehen, wo dann die Speerwerfer sind. Da sind dann noch Katapulte drauf. Also für mich ist jetzt Call of Olympus der große finale DLC, der irgendwie alles reinpackt, was die Serie toll macht.
Die Kirsche auf der Torte.
Ja, du hast ein bisschen Story jetzt drin. Du hast dann so quasi diesen mystischen Chor, das Orakel, der dir dann so Aufgaben gibt und Quests gibt. Das ist ein bisschen anders als beim Grundspiel tatsächlich. Es ist ein bisschen präziser, was du machen sollst. Ja, richtig, richtig toll. Aber wenn euch das Grundspiel gefällt, das ist der eine DLC, den man jetzt haben will, zusammen mit den Quality of Life Features. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der krönende Abschluss im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe es gerade mal auf Steam geguckt, der kostet so 20 Euro. Kingdoms to Crown kostet ja 20 Euro. Das gibt's dieses Wochenende für 4 Euro. Mhm. Wahnsinn. Hui. Ja, also wenn ihr es noch nicht...
Mit dem neuen jetzt 12
knapp. Jetzt das ist die perfekte Zeit. 12 für Kingdom Crowns Olympus Edition. Dann habt ihr den DLC gleich dabei. PC, Mac, auf Steam, aber auch wunderbar auf dem iPad spielbar zum Beispiel oder auf dem Smartphone geht's auch, wenn ihr ein größeres habt.
Ja.
Liebe diese Serie, liebe sie so sehr und Wahnsinn. Also ich bin sehr gespannt, wie sie da jetzt weitermachen, ob sie da jetzt dran anknüpfen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin gespannt, was so das nächste wird.
Wir müssten ein anderes Genre langsam mal nehmen, ne?
Ja, aber Kingdom und dann Kingdom to Crown sind ja so, der eine ist ja rein Single, war richtig krass roguelike, dass du immer von vorne anfangen musstest. Two Kingdom ist ja quasi die etwas einfachere Version, wo du dann eben, wenn du stirbst, quasi resettet wirst, kriegst einen neuen König oder eine neue Königin, aber fängst nicht wieder bei Null an, sondern bist dann wieder auf der Hauptinsel und kannst dann relativ schnell wieder da anknüpfen. Dein Reich geht halt ein bisschen kaputt in der Zwischenzeit, aber du kannst da weitermachen und das ist schon sehr zugänglich und du kannst es im Koop spielen. Aber in Kingdom 3 würde ich schon erwarten, dass sie da weitermachen, aber vielleicht noch ein bisschen was grundlegend anders machen, weil bis jetzt waren die DLC schon immer sehr gleich. Ja? Neues Thema, aber der Grundplay-Loop war ja immer der gleiche.
Sie haben halt schon auch geiles Art-Design und diese Welt geschaffen. Deswegen wäre es vielleicht klug, ich würde Ihnen empfehlen, vielleicht einfach die Perspektive zu wechseln.
3D.
Und vielleicht so Top-Down oder 3D zu machen, genau. Ja. Damit könnten Sie nochmal einen Twist quasi nehmen und die alten Sachen durchaus weiter benutzen.
Also das in 3D wäre schon auch cool, also durch so eine Welt zu reiten. Ne?
In Pixel 3D, aber
ja,
so
ja,
wie
ja.
System Shock.
Ja, ja. Nein, nicht wie hässliche System Shock.
Oh, System Shock ist großartig. System Shock
ist wie dieses, hässlich, wie dieses von Square Enix. Wie hieß das, was so eine Pixel-Optik in 3D hat? Diesen
von Square Enix?
Ja, dieses
Octopath Traveler.
So in dem Look könnte ich es mir gut vorstellen. Egal.
Ich weiß nicht. Erzähl uns lieber was vom schönen Europa, liebe Anne.
Ja, ich hatte mal wieder eine Eingebung. Und zwar habe ich den Trailer zu Europa gesehen. Und das schlägt ja eigentlich genau in meine Kerbe. Ist halt ein Indie-Game, es sieht schön aus. So ein bisschen verträumt auch. Und da dachte ich so, ja klar, das gucke ich mir an. Und bin so ein bisschen in die Falle getappt, muss ich ehrlicherweise sagen. Gibt's für Switch und PC. Ich habe mir dann die Switch-Version geordert und habe schnell festgestellt, dass es zu repetitiv ist für meinen Geschmack. Also ihr seid so ein kleiner Junge auf einem fremden Planeten namens Europa. Ist, glaube ich, ein Mond. Kann wahrscheinlich sein, dass es ein echter Mond ist von irgendeinem Planeten.
Ja.
Und du bist halt ganz alleine da und weißt halt nicht, warum. Und während dieser Reise sammelst du halt alte Tagebuchseiten von deinem Vater. Und der erzählt dir halt, ja, wenn du dich einsam fühlst, mein Junge, dann mach dich auf den Weg zu dieser Insel da oben. Und im Hintergrund sieht man halt
so, eine schwebende Insel.
Genau. Und ja, das ist so ein bisschen der Auftrag und man weiß selber nicht so genau, okay, warum ist der jetzt hier, was macht er hier, wie ist der hier hingekommen, was ist mit der Erde und so. Das erfährt man dann alles im Laufe des Spiels, das ist auch ganz nett. Und die einzige Spielmechanik, die man so hat, ist, dass du so ein kleines Jetpack auf dem Rücken hast und mit dem kannst du regelmäßig quasi fliegen und auch gleiten. Also wenn du einmal die Schultertaste drückst, dann fliegst du halt, bis das Jetpack leer ist und kannst dann mit B gleiten. Und darauf baut halt das Gameplay auf, dass du halt von Ort zu Ort gleitest und es gibt immer wieder kleine blaue Bubbles, da kannst du durchfliegen, dann lädt sich das Jetpack wieder auf und dann kannst du nochmal neu durchstarten. Und das ist quasi das Movement. Das ist total schön und es macht auch Spaß. Aber die ganzen Umgebungen dort sind halt sehr, sehr ähnlich. Also es passiert nichts, außer dass du halt durch die Gegend gleitest und ab und zu mal einen Kristall einsammelst, damit du quasi mehr Boost hast und länger gleiten kannst. Aber da gibt's keine, also es gibt ein paar Tiere dort und ein paar Ruinen, aber es sieht alles sehr, sehr gleich aus. Und ich habe
ein so ein Biom, ein so ein Weltlook. Ja,
ja, genau. Und ich habe das Gefühl, sie haben sich so ein bisschen vielleicht auch an den Spielen von Fumito Ueda orientiert, was so die Farbgebung und das das Umfeld da, dort angeht. Aber es ist, wirkt so, als hätten die immer die gleichen Assets Copy-Paste da reingesetzt. Okay. Und es ist halt so ein bisschen, ist, man hat sich sehr, sehr schnell satt gesehen, leider. Und dann gibt's noch ein paar kleine Puzzle-Elemente dazwischen.
Wahrscheinlich auch nicht so schwer, ne?
Nee,
richtig easy. Und ja, die geben einem aber auch, also man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwas erreicht hat oder so. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich das Grundkonzept eigentlich total mag. Vor allem dieses Schweben, das macht auch Spaß. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo, dass mir irgendwie eine Geschichte erzählt wird, die ich irgendwie gerne verfolgen möchte. Oder ich habe keine Connection zu diesem Jungen zum Beispiel auch.
Wie fandest du den Sable? Mich hat es total daran erinnert, dass man sich so freut auf dieses Spiel, weil der Look so schön ist. Hier ist, hat man ja auch so eine Ghibli-inspirierte
ja,
Welt.
Ghibli ja, so ein bisschen.
Sagen die vom Publisher selber auch, Ghibli-inspired Game und so. Und man will da hin, man will das sehen, es ist so schön. Und dann schwebt man da so rum und fühlt sich so ein bisschen verloren. Also ich habe es auch kurz angespielt, so ein Stündchen. Und mir ging es ähnlich wie dir. Es ist so auf den ersten Blick voll schön und man will diese Welt sehen. Und dann hat man sie gesehen und dann fühlt man sich so verlassen irgendwie auch in dieser Welt, weil es so wenig zu tun gibt tatsächlich. So,
ja,
es wie ist so ein Zelda
leer.
Ohne Gameplay.
Das
ja,
Lustige
genau.
Ist, was ihr gerade beschreibt, würde ja auch auf ein Journey oder so zutreffen, ja, aber da ist es ja, gibt es eine Dramatik, ne?
Ja.
Und mir scheint die Dramatik zu fehlen.
Voll, genau. Das ist nämlich der Unterschied. Ich musste auch an Journey denken und so. Und das ist eigentlich ist es was Positives, finde ich, wenn man sich so ein bisschen verloren fühlt. Mhm. Davon leben ja auch zum Beispiel so Ico und Shadow of the Colossus und so, dass sie halt so riesige Welten haben, die sind aber halt nicht leer, sondern die haben halt verschiedene Biome und Ruinen, die dort stehen und alle sehen aber anders aus und nicht so, ja okay, hier steht wieder ein rundes Haus, da lehnt wieder ein Roboter an der Wand, so. Also man kann schon irgendwie sehen, dass da einiges los war, aber es ist halt, es ist sehr, sehr repetitiv. Und dann lese ich halt, dass sie seit 2017 an diesem Spiel gearbeitet haben und denke mir so, okay.
Ja, gut. Wahrscheinlich
ist ja
ein
nicht,
großes Team und dann war noch die Pandemie dazwischen.
Ja. Und es ist ja schon liebevoll gemacht. Also man kann da ja an die Tiere hinlaufen und dann kommt so ein Prompt, du kannst sie jetzt zeichnen. Und dann ist es so wie bei diesem Fahrradspiel, was wir besprochen haben.
Ja, gut, aber die Zeichnungen
sind jetzt.
Aber
das ist halt sehr viel cooler gewesen, bei dem Fahrradspiel diese Zeichnungen zu machen und das, die Welt zu protokollieren. Und also da war Emotionalität drin, weil dann auch so eine Traurigkeit in der Welt war. Wie hieß denn das Fahrradspiel?
Seasons.
Da war so eine Traurigkeit auch drin und das hat es sehr viel besser geschafft. Und hier fehlte mir tatsächlich die Emotion.
Voll.
Also die Welt ist nicht traurig, die fühlt sich nicht an wie eine gestorbene Welt. Dann sieht man halt da mal ein bisschen was und da was. Den Tieren geht's gut, die Welt ist schön. Man hat gar nicht so das Gefühl, hier ist irgendwie was passiert oder es ist irgendeine Dramatik dahinter. Und man hat irgendwie kein Investment in diese Welt. Also ging mir ganz genauso. Ich fühlte mich recht schnell so, wie du schon gesagt hast, satt gesehen ist, glaube ich, genau das richtige Wort.
Ja.
Ja, Manu, und du hast auch ein Viertel gesehen. Ist auch nur wieder 4 Stunden lang.
Ja,
was ja okay ist.
Ein
Journey ist jetzt
sein.
Auch, genau, ein Journey ist glaube ich auch nur knapp über 5, wenn man sich Zeit lässt.
Dann habe ich wahrscheinlich sogar mehr gesehen. Ich glaube, es war ein bisschen länger als ein Stündchen, ja. Und das
ja,
Schweben
also
an sich macht halt auch nicht so viel Spaß. Das ist okay, aber es ist jetzt auch keine besonders tolle Gameplay-Mechanik, wo allein der Flow irgendwie eintreibt, wie bei Flowers oder bei diesen Unterwasserspielen, was der Micha so mag. Die haben ja auch nicht viel zu erzählen, aber da flowt.
Genau, da passiert
besser.
Halt wenigstens was. Da hast du das Gefühl irgendwie, dass du connectest mit den ganzen Tieren und so. Da gibt's ja auch diese riesige, die richtig geile Szene, wo du mit den Walen nach unten schwimmst so, und der blickt dich so an, weil der so ein riesen Auge hat und du schwimmst halt so daneben.
Das gibt's hier
so,
gar nicht. Ja.
Genau, das sind so halt so richtig tiefe emotionale Momente und das hast du halt bei Europa leider überhaupt gar nicht.
Ja,
tja, hätten sie mal einen Amitoi dabei gehabt, aber hatten wir nicht. So, die Xbox hat noch was vorgestellt letzte Woche. Manu, du hast dir das angesehen. Magst du ein paar Highlights erzählen? Und ich würde das in die News packen und deswegen werde ich mir jetzt schön einen Kaffee eingießen, um überzuleiten. Das ist ja das, was die Leute gerne hören.
Genau, es gab eine Kurze kleine Xbox-Partner-Show, wo sie einfach ein paar neue Spiele für Xbox und PC vorgestellt haben. Und Anne und ich freuen uns ja schon sehr drauf, The Lake House, den neuen DLC zu Alan Wake 2, anzuspielen. Da hat man ein bisschen Gameplay gesehen. Brauchen wir dann, glaube ich, erst drüber reden, wenn es dann da ist. Also es wird richtig gruselig, wird richtig düster. Und so wie wir erwartet haben, auch mehr Story-Relevanz haben als dieser erste DLC, den wir besprochen haben, der ein bisschen spielerisch war. Animal Well war der Shadow Drop, gibt's jetzt für Xbox. Das habt ihr ja beide auch ein bisschen schon angespielt, ne?
Ja.
Richtig.
Kann man jetzt auf der Xbox spielen. Dann war ganz viel Geballer, irgendwie, ja, muss ich jetzt nicht chronologisch durchgehen, weil die Zeit haben wir dafür jetzt nicht. Aber es gab ein neues Spiel vom Blooper Team, das sieht richtig gut aus. Das nennt sich Kronos The Dark, The New Dawn. Hm. Das ist ein, also Micha hat mit der Zunge geschnalzt, glaube ich, als er das gesehen hat. Richtig geil gerenderte Zwischensequenz, wo man so ein bisschen wie der Big Daddy in Böse, der spielt Schach gegen so eine alte Frau und man weiß überhaupt nicht, was das soll, also so ein bisschen mystisch und dann am Ende gewinnt er, schmeißt den König um und kommt mit seinen fiesen Krallen und will diese Frau und man weiß überhaupt nicht, was da los ist und dann sieht man eben auch ein bisschen Gameplay, wie diese Hauptfigur, diese Big Daddy Figur durch halt so ein typisches Gruselspiel rennt, also so ein bisschen was von so Dead Space.
Dead Space Resident Evil, genau.
Genau. Auch Dead Space, sehr starke Anlehnung mit dem Panzer, der hinten eben die Energie anzeigt. Also da habe ich auch richtig Bock drauf. Sieht richtig gut aus. Blooper Team, die jetzt ja gerade mit Silent Hill 2 fertig sind. Deswegen haben sie da jetzt das neue Projekt vorgestellt. Und dann eine große Überraschung war tatsächlich was Neues von Remedy. Ihr erstes Multiplayer-Spiel, FBC Firebreak, also FBC ist ja das Federal Bureau of Control. Das heißt, es spielt, ja, musst du dir den Trailer angucken und das ist völlig anders, als du jetzt erwartest. Also es spielt im Alan Wake-Universum im weitesten Sinne, also im Control-Multiversum, wie auch immer man das nennen mag, im Remedy-Verse. Und es ist aber ein Multiplayer, Drei-Player-Koop-Shooter, der jetzt vielleicht am ehesten auch so vom Humor-Level und so an wir vielleicht Left 4 Dead oder so erinnert. Es kommt auch dieser Gartenzwerg vor von Left 4 Dead, der dann wie eine Atombombe funktioniert. Völlig übertrieben. Also dieses Spiel würde man überhaupt nicht, wenn da nicht FBC dran stehen würde und man nicht gewisse Räume vom Control entdecken würde, würde man nie erwarten, dass das von Remedy ist und in dem Multiversum da spielt. Also ganz komische Entscheidung. Ich werde es natürlich spielen müssen mit euch drei. Also wir drei müssen da durch. Da gibt es keine andere Wahl, weil es halt ein Remedy-Game ist. Und sich dazu tritt, wie so ein Cleaning-Troop durch irgendwie Alien-Horden zu metzeln, sieht zumindest spaßig aus, aber kam sehr überraschend. Also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die sowas in der Art machen und dann auch noch in dem Universum. Strange.
Cool. Aber und cool. Dann wurde ja auch das Spiel vorgestellt, auf das ich mich mit am meisten überhaupt freue, nämlich Subnautica 2.
Ja, da hat man nicht so viel gesehen. War nur gerendertes Material, man hat nur zwei Taucher gesehen, einer außerhalb des Schiffs, eine Taucherin im Schiff und dann kam irgendwie ein großes Viech und dann wurde nur quasi angekündigt, dass dieses Spiel in Entwicklung ist und dass es kommt.
Das hat man ja schon gewusst.
Ja.
Aber die große Neuerung dann zumindest in der Ankündigung enthalten, dass es halt jetzt ein kooperatives Abenteuer wird.
Deswegen
was
die zwei
ja
Leute.
Subnautica genau. Und das Add-on noch nicht der Fall war.
Ja.
Aber genau. Da bin ich sehr gespannt. Subnautica ist eins. Ich müsste echt mal wieder so ein updated Top Ten. Da wollten wir doch auch mal gemeinsam eine Folge machen.
Ja.
So Lifetime Top Ten. Stand 2025, finde ich. Es kratzt, glaube ich, halt stark an den, ob es in so 10 oder 9 schafft. Genauso Outer Wilds. Das sind so zwei sehr moderne, sehr tiefe, schöne Erfahrungen gewesen, wo ich so frage, ja, vielleicht sind die drin. Vielleicht haben die es echt geschafft, obwohl sie so modern sind. Sowas wie Breath of the Wild, da sage ich, klar, das ist da reingehuscht. Aber die kratzen so da dran, so in der ewigen Top 10, obwohl sie modern sind.
Ja. Dann gab es noch einen Drop. Blindfire ist ein neuer FPS, also ein neuer Shooter, der im Dunkeln spielt. Da kann man über die Game Preview auch reinschauen. Wurde auch neu angekündigt. Also der sieht so ein bisschen aus wie so eine, als spielt man in einer Lasertag-Arena. Die Feinde sind erst sichtbar, wenn du sie triffst oder so. Also keine Ahnung. Sah ganz witzig aus, wenn man mal wieder Bock auf einen Multiplayer-Shooter hat, kann man das vielleicht mal ausprobieren. Es sieht auf jeden Fall aus, als probiert's was Neues. Dann gab es ganz viel Anime-Kram und eine Sache, die noch verwunderlich war, ein Spiel wurde vorgezogen, nämlich Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Also okay. Dieses Piraten-Yakuza ja, ist jetzt geil. Eine Woche früher. Das kommt jetzt schon am 21. statt am 28. raus. Wahrscheinlich um diesem heißen Februar.
28. was? Ah, Februar?
Ja. Also um 7 Tage vorgeschoben, warum auch immer. Keine Ahnung. Wurde
weil
nicht
am 28. Monster Hunter kommt.
Ja, aber die eine Woche, ob es die ausmacht, keine Ahnung.
Aber Leute, dann machen die ja jedes Jahr ein Game gerade in der Engine. Das ist schon
aber Wahnsinn. Das sieht so lustig aus. Ich habe so Bock auf Like a Dragon. Das sieht so witzig aus. Er vergisst, wer er ist. Also hat Amnesie. Und dadurch wird er jetzt schließt er sich einfach so einer Piratengruppe an, der Goro. Und das sieht echt lustig aus. Also es wird halt quasi ein Black Flag im Yakuza-Universum. Mhm. Man hat riesige Schiffe und dann hat man aber auch so Game-Shows, die mit Piratenschiffen funktionieren. Also halt wieder so typisch Yakuza, abgedrehter Humor. Man hat eben auch
wie in der echten Welt.
Ja, genau.
Yakuza, die sind ja bekannt für ihre gute Laune und den abgedrehten Humor.
Ja. Und das sieht wirklich sehr spaßig und unterhaltsam aus, aber es ist schon erschreckend, wie viele Spiele die rausballern. Aber wenn euch die Infinity Wealth Mechanik vom Kämpfen nicht gefallen hat, das wird jetzt wieder wie die alten Yakuzas Echtzeitkampf und nicht mehr Rundenstrategiekämpfe haben. Also da
das fand ich ja eigentlich so cool. Also ich kam mir über Shenmue da rein mit dem Echtzeitkampf, was dann so Virtua Fighter-mäßig war. Und meine Fantasie war im Hinterkopf eigentlich immer so, dass das ein ernstes Szenario sein will. Deswegen eben auch mein gar nicht so unernst gemeinter Kommentar eben. Ich finde, die Serie hat sich ein bisschen zu albern für mich persönlich entwickelt.
Ich finde es cool.
Kann man ja. Für mich hat es dabei leider verloren. Ich war so bei den ersten 2, 3 irgendwie mehr investiert in der ganzen Welt.
Ist ja nicht so, als hätte man nicht genügend Auswahl im Yakuza-Universum, was man spielen will. Anwälte kann es auch noch spielen.
Aber ich kriege halt kein vernünftiges Ende, weil es jetzt so eine Endlossaga mit dem albernen Kram wird.
Phasmophobia kommt für die Xbox. Das passt ja auch jetzt gut zur Halloween-Saison. Und für Anne gibt es ein neues Fahrradspiel. Du bist ja großer Fahrradfan.
Ja, toll. Wow.
Real World, da rast man einfach in Cell-Shading-Look durch Welten, offene Welt und alles mit dem Fahrrad. Sieht recht unspektakulär aus. Und Wu-Chang Fallen Feathers sieht auch richtig gut aus.
Das haben wir auch schon mal gesehen. Wukong.
Genau, haben wir auch schon mal gesehen. Hat man halt ein bisschen neues Gameplay gesehen. So ein bisschen in die Wukong-Ecke. Kann man schwer auseinanderhalten, die beiden Spiele auch optisch.
Kommt auch aus China?
Ich weiß nicht, wo es genau herkommt, ehrlich gesagt. Spielt aber in der Ming-Dynastie. Also auf jeden Fall chinesisches Thema. Deswegen könnte sein, es kommt von dort. Ja, also eine ganz gute Show auf jeden Fall. Maus PI for Hire hat man nochmal gesehen. Das sieht ja auch richtig spannend aus. Und aber die größte Überraschung war tatsächlich das neue Remedy-Spiel, würde ich sagen.
Richtig überraschend war letzte Woche meiner Meinung nach auch das Interview, was Video Games Chronicle im Rahmen der Gamescom Asia geführt hat mit Sean Layden, der ja mal Sony geführt hat, die PlayStation Branch. Und der sagt ganz klar, die Konsolenkriege haben sich erledigt. Gewonnen hat nur AMD und die Leute haben kein Interesse mehr daran. Und damit kritisiert er auch so ein bisschen den ehemaligen Arbeitgeber natürlich an so marginalen Hardware-Upgrades, sondern man sollte doch lieber die Kämpfer softwareseitig ausfechten.
Amen, Bruder, also, Amen.
Amen, genau. Und damit spielt er ja fast Nintendo in die Hände, weil ich finde, auf deren Plattformen oder hat man immer gesehen, dass es halt nicht so stark auf die Technik ankommt, sondern du halt die Leute begeistern, mitnehmen kannst und auch die erfolgreichste Konsole am Ende veröffentlichen kannst und auf dem Markt haben kannst, obwohl du nicht Top-Notch-Grafik hast, sondern halt hauptsächlich Franchises und gute Spiele. Ja,
Also was soll ich dazu noch sagen? Der Typ hat einfach recht. Er macht das ja auch schon lang genug, um zu wissen, was in der Branche wie funktioniert und warum. Und ich sehe das halt, ich sehe es genauso. Ich finde es auch albern, dass wir eine PS5 Pro bekommen, dass wir eine PS4 Pro hatten und dass es immer so stückchenweise weitergeht und quasi den Leuten da der letzte Cent aus der Tasche gezogen wird, nur um irgendwie ein paar Pixel mehr zu haben. Aber das hatten wir ja letztens schon mal besprochen.
Ja, es ist so geil, sein Beispiel, wenn ich das kurz auch anführen darf, weil es so schön da reinpasst. Er selber hat gesagt, man braucht ideale Umstände oder Bedingungen, um diese Unterschiede noch sehen zu können. Das heißt, sobald du irgendwie ein Fenster im Raum hast und das ein bisschen auf deinen Fernseher scheint, kannst du da keine Unterschiede mehr erkennen. Du bräuchtest also ein abgedunkeltes Home-Cinema mit Surround-Sound und allem drum und dran, um dann wirklich zu sehen, ist da jetzt von Raytracing jede Reflexion richtig in der Hitze des Gefechts. Und da habe ich mich so angesprochen gefühlt, weil das ist ja immer dieses von Nvidia hochgenommene Claim, the way it's meant to be played. Der hat immer sehr stark mit mir resoniert. Nicht, dass ich Nvidia cool finde, finde ich eher uncool, aber the way it's meant to be played war für mich immer ganz, ganz wichtig. Und für mich musste damals auch immer als so bis zum 30. Lebensjahr eigentlich alles immer perfekt sein erst und dann habe ich das Spiel angemacht. Also ich habe die Spiele so hoch gesetzt, dass ich erst alles drumherum fertig haben musste, bevor ich damit Spaß haben konnte. Jetzt wandelt sich das so, je älter ich werde und dass ich auch sage, egal, die Spiele haben sich gefälligst nach meinem Leben zu richten und Spaß zu machen. Und von daher fand ich das einfach nur ganz spannend, dass dieser Aspekt, ich bin nicht der Einzige, der offensichtlich darüber nachdenkt, sonst würde ja auch Nvidia sich das nicht als Claim nennen. Ich glaube, das ist so dieser Perfektionismus-Kack, den halt manche mit sich rumtragen, der damit getriggert wird.
Also unter 144 FPS fange ich ein Spiel erst.
Fange ich nicht ein Spiel. Genau das irgendwie. Wie du spielst Counter-Strike mit 60 FPS auf normalen Monitor. Bist du verrückt? Du kannst gar nicht gewinnen. So diese Mentalität. Und das ist so ein Bullshit, ne? Es ist so traurig eigentlich. Ja. Gut, dass Sean Layden das eingesetzt hat. Der sieht sehr entspannt aus. Also ich habe mir
also von mir kriegt er den Mr. Obvious Award.
Natürlich. Aber trotzdem fand ich schon schön, dass ein ehemaliger Boss das halt auch so ehrlich ausspricht. Und dem scheint es ganz gut zu gehen. Der sieht sehr relaxed aus. Hatte wahrscheinlich auch ein paar Millionen natürlich auf der hohen Kante und lebt einfach so vor sich hin. Gut, dann haben wir das Gründungsstipendium Games, Manu. Die Claudia Roth verteilt Gelder. An wen?
An neue Leute, die ein Spielestudio gründen, die im Studium sind. Also völlig überraschend kam das jetzt so um die Ecke. Haben wir natürlich bei Gameswirtschaft gelesen und beim Game, Grüße an Petra, 33 Millionen wird jetzt da irgendwo aufgetrieben. Und das wird jetzt so eine Art Stipendium werden. Also ihr kennt vielleicht so Programme wie Exist oder ich hatte auch so ein Gründungsdarlehen damals von Baden-Württemberg. Also da gibt es ganz viele so Fördertöpfe, als ich meine Firma damals gegründet habe. Und das Gründungsstipendium Games unter dem Motto Press Start, wie passend, ist jetzt unter Roths Behörde und stellt 8 Millionen Euro zur Verfügung. Also 33 Millionen ist jetzt erstmal das, was quasi so insgesamt der Haushaltsausschuss bereitgestellt hat. Und seitdem ist unklar gewesen, was genau damit gemacht wird. 8 Millionen davon werden jetzt für dieses Gründungsstipendium bereitgestellt. Und die Idee ist, dass du an 130 Gründer oder Gründerinnen, ja, die kriegen dann ein Stipendium über 2.750 Euro im Monat und dann kannst du dich eben halt komplett darauf konzentrieren, deine Firma, deine Spielidee auszuarbeiten und musst nicht nebenher Auftragsarbeit machen, was absolut Gold wert ist. Also da geht es gar nicht so sehr um die Höhe des Betrages, sondern vor allem um die Zeit. Du musst nicht in der Kneipe nebenher jobben, du musst nicht wie viele Spielestudios, ich habe mit ganz vielen Indies mal gesprochen, die immer gesagt haben, ja, während wir das Spiel entwickelt haben, haben wir noch Steuerungssoftware für so eine Fabrik bei uns gemacht, ja, oder auch ganz bekannte Studios haben dann für Fahrsimulationen gemacht, für Fahrschulen und solche Geschichten, um Geld zu verdienen, um das Spiel zu finanzieren, wenn du eben nicht gleich einen großen Publisher kriegst, was du ja in der Regel nicht hast am Anfang. Und da kann das Stipendium natürlich super laufen. Du wirst dann also pro Person 50.000 Euro haben und dann kannst du ja wunderbar halt einfach ein Jahresgehalt dir rechnen, kriegst dieses Geld und kannst dann dich voll auf diese Spieleentwicklung konzentrieren. Und das ist sehr, sehr cool, finde ich. Also richtig schöne Sache. Voraussetzung ist, du musst in Deutschland wohnen, einen Wohnsitz dort haben und eben eine, ja, halt, muss halt sagen, für was du das verwendest. Also du musst halt irgendwie ein Konzept einreichen, Prototyp einreichen und da wird es dann eine...
Ist das nur für Spieleentwicklung oder ist es auch für
das ist jetzt
eine App
wirklich,
zum Beispiel?
Gründungsstipendium Games muss schon irgendein spielerischer Charakter dabei sein. Also ich weiß nicht, wie weit, das entscheidet dann die Jury. Also da gibt es wohl irgendwie eine Jury, die ist jetzt noch nicht näher definiert und die entscheiden dann, wer diese Gelder kriegt. Also nicht dieses Windhundverfahren, was wir von Robin immer gehört haben, first come, first serve, sondern hier werden einfach diese Prototypen, die Konzepte bewertet und dann kriegen die Personen als Einzelperson dieses Stipendium. Finde ich sehr, sehr cool. Habe ich natürlich gleich meinem Sohn geschickt, der jetzt ja gerade anfängt, Games Design zu studieren in München. und Games Engineering macht an der TUM, der ist natürlich ideal dafür. Ich weiß nicht, ob er schon ein Konzept oder Idee hat, aber für so ein Programm ist er natürlich prädestiniert in den nächsten Jahren, dann da einzusteigen und sowas zu machen. Finde ich sehr cool.
Cool. Sag mal, hast du nächste Woche, Manu, Zeit mit mir nochmal Space Marine 2 auszupacken und reinzugucken? Das kann man ja Koop spielen. Ja. Vielleicht sollten wir das machen. Das haben nämlich auch 4,5 Millionen andere schon gemacht. So viel haben das nämlich gekauft, was eine sehr, sehr beeindruckende Nummer
ist. War aber auch irgendwie zu erwarten, finde ich.
Fandst du? Für mich ist Warhammer immer noch so nischig eigentlich. Ja. Also Space Marine 1 hat sich, glaube ich, nicht so oft verkauft.
Aber Henry Cavill spielt es doch. Und seit Henry Cavill das spielt, lieben doch alle Warhammer.
Er hat es auf jeden Fall ein gutes Stück in den Mainstream
gebracht. Ich glaube auch.
Und ich habe aber letzte Woche erst erfahren, dass sie auch unter Hasbro sind und Games Workshop gerade total runtergewirtschaftet wird, so wie Magic the Gathering. Also richtig traurig sogar. Schlimm, schlimm. Ja. Space Marine 2 machte, also ich habe es ja schon angespielt, machte durchaus Spaß. Mein Bruder hat es auch gespielt und der sagt, später kommen dann so, sind einige Bugs doch auffällig blöd geworden. Ja. Nee. Die nicht nur zerschossen werden, die nur noch von den Entwicklern zerschossen werden müssen, damit das Spiel rund läuft. Zum Beispiel bei der Nachlademechanik, das lief nicht so rund. Und dann kam es zu nicht nachvollziehbaren Bugs, dass man nicht kontern konnte und sowas. Und das ist natürlich in einem Spiel, was auf Kämpfe ausgerichtet ist, höchst strafbar. Mhm. Aber die Leute haben es da draußen nicht abgestraft, sind mit Lust rangekommen. Und es verkauft sich nach wie vor so gut, dass jetzt eine neue Roadmap auch rausgebracht wurde, wo neue DLCs angekündigt wurden. Also die Entwickler sind ganz entzückt und hoch erfreut darüber, dass ihr da draußen so fleißig spielt. Und ja, Manu, wir gucken uns das auch noch an und werden dann vielleicht noch mal genauer darüber berichten.
Ja, ich habe auch echt viele, die mich angesprochen haben, also die früher irgendwie, wo ich die gar nicht so, also im Brettspielbereich, die ich gar nicht so als Videospieler gesehen hatte und die auch gesagt haben, ja, ich habe früher die Figürchen bemalt bei Space Marine und so, das habe ich mir sofort geholt und sofort gespielt, boah, wie geil und so, weil sie dadurch auch wieder durch die Tabletop-Historie, das ist ja wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Lore, die da bei Space Marine drinsteckt. Und deswegen wundert mich das tatsächlich aus der Sparte nicht, weil es halt auch Leute anspricht, die nicht klassisch Videospieler sind, die durch diese Marke einfach wieder zurückkommen, die vielleicht Bücher kennen oder eben Tabletop gespielt haben oder eben auch ja einfach mit der Marke irgendwie noch so ein bisschen Nostalgie verbinden. Und es ist ja im Endeffekt Gears. Also Gears gäbe es, glaube ich, nicht ohne Warhammer.
Ja.
Und gleichzeitig gäbe es Space Marines 2 nicht ohne Gears.
Ja,
das so viel, hat so viel steht auch fest. Ja. Ach, schön. Jetzt will ich irgendwie StarCraft spielen. Immer wenn ich Space Marines sehe, will ich StarCraft spielen. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Zeit. Unterstützt uns gerne auf dem Weg dorthin bis zum nächsten Brunch, wenn ihr die Premium-Episoden der nächsten Woche hören wollt. Müsst ihr über den Obolus nachdenken, was ja viele bereits tun, auf steadyhq.com/insertmoin oder patreon.com/insertmoin. Könnt ihr das Projekt Insert Moin finanziell unterstützen und Games, Croissants und Liebe unter die Menschen bringen.
Genau. Und hin und wieder was gewinnen. Unser Gewinnspiel läuft noch, nicht vergessen. Wir haben noch ein God of War Gewinnspiel bis Ende des Monats. Also da landet ihr dann automatisch auch im Topf. Und wir werden im November auch wieder ein Gewinnspiel haben. So viel sei schon gesagt. Uh-huh. Also von daher, alle, die in dem Topf einzahlen, sind automatisch im Lostopf drin. Viel Glück. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Ja, und damit sage ich bis nächste Woche. Macht's gut. Kommt gut rein. Tschüss.